Ja, Rückblick. Rückblick. Wir sind nun fast am Ende unserer Predigtreihe zum Thema Abendmahl. Und wir haben in den letzten Wochen einige Themen und Aspekte vom Abendmahl betrachtet. Ihr seht das jetzt hier nochmal auf dem Beamer. Wir sind gestartet mit dem Fest der Befreiung, mit dem Passafest. Wir haben geschaut, dass unser Abendmahl, dass das tief, tief verwurzelt ist in dem Leben und in dem Glauben unserer jüdischen Geschwister. Wir haben auf den Gastgeber geschaut, dass niemand anderer als Jesus Christus selber uns zum Abendmahl einlädt. Und dass wir als Kirche diese Einladung eigentlich nur weitergeben. Sarah hat uns einen Blick auf die Gästeliste gewährt, wer so mit Jesus eigentlich immer gegessen hat. Sünder und Zöllner, diejenigen, auf die die anderen eher herabgeschaut haben. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, über das Opferlamm, über Jesus Christus. Christe, du Lamm Gottes, singen wir bei jedem Abendmahl. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was das für uns eigentlich bedeutet. Letzten Sonntag war dann Thomas dran und mit dem Thema der Vergebung. Jedes Mal, wenn du zum Abendmahl kommst, dann hörst du ja vorher auch diese Worte, aus diese Einsetzungsworte, die Jesus über dem Kelch spricht. Das ist das Blut des Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Blut, das vergossen wird, das heißt immer Leben wird gegeben. Hier beim Abendmahl, wenn du nachher auch wieder hier nach vorne kommst, da kannst du dir ganz, ganz sicher sein, es gibt einen Gott, der nicht nur so sagt, ach, du bist mir wichtig, sondern dem du wirklich so wichtig bist, dass er sein eigenes Leben für dich gegeben hat. Mein Blut für euch vergossen zur Vergebung der Sünden, sein Leben für mein Leben, sein Leben für dein Leben. Das wird uns bei jedem Abend mal immer wieder neu in die Hand gesprochen. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das war so der Rückblick. Könnt ihr auch gerne so unter der großen Überschrift fassen, für euch. Aber das Abendmahl, das ist eben nicht nur Rückblick und Erinnerung an das, was Gott durch Jesus mal vor 2000 Jahren getan hat, was für uns immer noch wichtig ist. Für mich und wahrscheinlich auch für euch ist das Abendmahl vor allem auch eine Stärkung für das, was kommt. Ich glaube, ich habe schon mal vor einigen Wochen von einem früheren Gemeindemitglied von mir aus Haaren berichtet. Wir haben in Haaren immer nur einmal im Monat Abendmahlsonntag gehabt. Und dann kam dieser Mann immer nur zum Abendmahlsonntag. Und er hat erzählt, dieses eine Abendmahl, das gibt mir Kraft für einen ganzen Monat. Und in der Corona-Zeit haben wir dann auch zusammen Hausabendmahl gefeiert, weil er diese Kraft brauchte, die vom Abendmahl ausging. Wenn wir Abendmahl feiern, dann blicken wir nicht nur 2000 Jahre zurück nach Golgatha, sondern wir richten unseren Blick vor allem aus auf die Zukunft. Auf die neue Woche, ja klar, wenn du nachher hierher kommst, darfst du auch wissen, Jesus, den ich aufnehme im Abendmahl, der wird Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wird er auch bei mir sein. Du gehst nicht allein durch die neue Woche, wenn du das Abendmahl empfangen hast. Du hast ihn auf der Zunge liegen gehabt, in dich aufgenommen. Aber wir richten unseren Blick nicht nur auf die neue Woche beim Abendmahl, sondern die Perspektive ist noch viel, viel weiter. Auf eine noch viel größere Zukunft. Wir glauben an Jesus, der war, der ist und der kommen wird. Manche von euch kennen vielleicht diesen alten Film von Arnold Schwarzenegger, ne? Den Terminator. I'll be back. Ich komme zurück. Jesus, der kommt nicht als der große Terminator zurück. So, das war so ein bisschen die Hoffnung von vielen von den Juden damals, was Sebastian uns vorgelesen hat. Der hat gedacht, oh, da kommt jemand, ein richtig gewalttätiger Mensch. Aber Jesus kam damals schon nur auf einem Esel. Und wenn er wiederkommen wird, dann wird er ganz anders wiederkommen. Ich komme zurück. Ich komme zurück, um Toten neues Leben einzuhauchen. Ich komme zurück, um Menschen zu richten, Täter und Opfer, damit endlich Gerechtigkeit ist in dieser Welt. Ich werde wiederkommen für Gemeinschaft mit euch allen. In der Bibel finden wir dieses Bild von der großen Hochzeit am Ende der Zeiten. Und damit sind wir wieder beim Abendmahl. Jede Abendmahlsfeier ist ein sehr kleiner, aber wirklich auch ein wirklicher Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Wenn wir mal alle zusammensitzen werden und wenn Gottes Liebe, wie damals ganz am Anfang, alles durchdringt. Jesus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung dafür jetzt schon die Voraussetzung geschaffen. Aber ganz offensichtlich, noch ist dieser Tag nicht da. Noch können wir erst kleine Spuren davon spüren, wenn wir Vergebung erfahren, wenn Heilung passiert, wenn wir getröstet werden im Gebet. Aber hören wir mal selber auf die Worte von Jesus. Heute nur ein sehr kurzer Predigttext. Ich bitte euch trotzdem dazu aufzustehen, dass Gottes Wort auch wirken kann. Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern, nachdem er das Abendmahl mit ihnen gefeiert hat: Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Lieber Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für die Liebe, die alles gegeben hat, für uns, für mich ganz persönlich. Und wir danken dir dafür, dass wir einmal an deinem Tisch sitzen werden und du mit uns trinken wirst und wir mit dir Gemeinschaft haben. Herr, stärk uns, jetzt auf dein Wort uns zu konzentrieren und schenk uns deinen guten Geist. Amen. Nimm wieder Platz. Als ich 1994/95 Konfirmand war, da war das Abendmahl eine sehr ernste Angelegenheit. Es wurde bei uns in Schwanewede, ich komme aus Schwanewede, nicht weit weg von hier, es wurde bei uns in Schwanewede nicht jeden Sonntag gefeiert. Und es wurde auch damals nicht immer im Gottesdienst gefeiert, sondern es gab dann ganz häufig so einen kleinen Gottesdienst, der irgendwie noch an den Hauptgottesdienst so ein bisschen so rangepappt war. Ich weiß nicht, manche kennen das auch, oder? Ja, manche nicken, die kennen das auch, aber ihr wart nicht alle in Schwanewede. Und viele verließen dann damals von der Gemeinde die Kirche, bevor das Abendmahl begann. Ja, es wird genickt. Ich habe noch so diese klappernden Türen im Ohr, vielleicht bei uns von der Kirche. Also wir Konfirmanden, wir mussten dann sitzen bleiben, aber diese klappernden Türen der Erwachsenen, die habe ich dann in den Ohren. Und die paar Menschen, die dann in der Kirche geblieben waren, die erlebten dann etwas, was auf mich als Jugendlichen irgendwie so seltsam wirkte. Der Grundton, der war düster, der war schwer. Die Worte unverständlich. Ich weiß noch, im Abendmahlsgebet kamen immer Worte vor, die Cherubim und die seligen Seraphim, die mit einhelligem Jubel Gott preisen. Kennt ihr die Worte auch noch? Genau, ich habe mich als Konfirmand immer gefragt, was sind die Cherubim und die seligen Seraphim? Mittlerweile weiß ich, dass es irgendwelche Engelchöre sind, aber es hat mich einige Jahre Theologiestudium gekostet. Also als Konfirmand war ich damals noch nicht zum Abendmahl zugelassen und ganz offen gestanden, ich hatte auch, glaube ich, keine so große Lust dazu. Das letzte Abendmahl. Für mich hat es damals erstmal so von der ganzen Grundstimmung und dem Grundton eher so an so eine Henkersmahlzeit erinnert. Richtig so diese dunkle und düstere Stimmung. Letzte Abendmahl, Henkersmahlzeit. Aber meinte Jesus das eigentlich auch so? Nochmal diesen kurzen Predigttext. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. War das letzte Abendmahl wirklich so eine Henkersmahlzeit vor der Kreuzigung oder doch nicht vielmehr ein Abschiedsessen mit Freunden, was natürlich vor einem sehr ernsten Hintergrund war? Ich erinnere mich an ein anderes, schönes Abschiedsessen. Vielleicht habe ich euch ein Foto mitgebracht. Genau. Das war ein Abschiedsessen, was ich hatte in Äthiopien, nachdem schon klar war, wir gehen zurück nach Deutschland. Da war vieles gepackt. Das ist ein Bild in unser Wohnzimmer damals. Vieles war schon gepackt. Die letzten Arbeiten hatte ich noch im Büro zu erledigen. Und ich kam dann nach Hause und ich habe bei uns im Garten so ein sehr kleines Mini-Taxi gesehen. In manchen Ländern heißt das Tuk-Tuk. Kennt ihr? Bei uns hieß es Bajaj. Und da stand im Garten und ich kam schon gedacht, irgendwie seltsam, haben wir wohl Besuch bekommen. Naja, und dann stellte sich da heraus, eine von meinen Studentengruppen, die ich unterrichtet hatte, die hatten ein Abschiedsessen organisiert. Ganz spontan, ganz geheim. Ich hatte davon nichts mitbekommen. Und sie hatten wirklich alles mitgebracht. Sie hatten das Essen mitgebracht, sie hatten die Töpfe mitgebracht, sie hatten die Teller mitgebracht. Man braucht in Äthiopien keine Besteck, deswegen haben sie das nicht mitgebracht, das wird mit der Hand gegessen. Sie hatten Bananen mitgebracht, sie hatten Kaffee mitgebracht, sogar die Streichhölzer hatten sie mitgebracht, alles. Ein richtig fertig organisiertes Abschiedsessen. Und sie hatten auch mitgebracht ihre Ehefrauen und ihre Kinder zum Teil. Das war richtig schön. Es war ein Abschiedsessen, wo klar war, wir werden uns lange vielleicht nie wiedersehen. Und es wurde gelacht und es wurde gebetet. Und Rico und ich, wir wurden für die Zeit und für die Rückkehr nach Deutschland gesegnet. Das war ein Abschied, sage ich euch. Richtig schön. Auch wenn der Abschied endgültiger wahrscheinlich war als das, was die Jünger mit Jesus hatten. Weil, naja, 4 Tage später sind sie mir schon wieder begegnet. Und dieses letzte Abendessen in Äthiopien war getragen von ganz, ganz viel Freude, von Dank und auch ein Stück weit von Hoffnung. Vielleicht sehen wir uns wieder und ihr werdet es auf jeden Fall in Deutschland gut haben. Frage, wie wollt ihr eigentlich Abendmahl feiern? Wie kommst du zum Abendmahl gleich hin? Zu einem Henkersmahl? Schwer, düster oder mit Hoffnung? Mit Hoffnung und mit Dank auf ein Wiedersehen. Ich habe vorhin gesagt, bei den Einsetzungsworten, da geht es vor allem um einen Rückblick. Für euch vergossen. Das sind die wichtigen Worte da. Aber in Vers 29 in unserem Predigttext, da blickt Jesus nach vorne. Wenn du magst, kannst du auf deinem Gottesdienstblatt die Worte unterstreichen, mit euch. Jesus sagt hier, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch. In meines Vaters Reich. In den Einsetzungsworten für euch und hier mit euch werde ich davon trinken. Immanuel Kant, der große deutsche Philosoph, der hat mal vier sehr einfache Fragen formuliert. Und er sagte, jeder Mensch muss irgendwie Antworten darauf finden, damit er gut funktioniert. Immanuel Kant fragt, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und die letzte ist, was ist der Mensch? Auf alle diese 4 Fragen hat der christliche Glaube sehr, sehr gute und tragfähige Antworten. Aber ganz besonders auf die Frage, was darf ich hoffen? Was darf ich, meint Kant hier, was darf ich berechtigterweise hoffen? Also nicht nur hoffen kannst du ja viel, aber was darf ich berechtigterweise hoffen? Die Hoffnung, die Jesus gibt, und da brauchst du nur in diesen Vers 29 reingucken. Die Hoffnung, die Jesus gibt, ist, der Tod wird nicht endgültig sein. Selbst ein Tod am Kreuz ist nichts Endgültiges mehr. Unsere Seelen gehen nicht irgendwie auf als Tropfen einem großen, weiten Meer, sondern wir bleiben erhalten. Bis dahin, dass es für Jesus offenbar Sinn macht, von Essen und Trinken in der Zukunft zu sprechen. Es wird Gemeinschaft geben, ein Wiedersehen, das wird es geben. Gottes Reich wird sich durchsetzen und damit Gerechtigkeit und Frieden, das Ende von Leid und von Schmerz. Nicht das Böse, nicht der Krieg, nicht die Katastrophen, die wir erleben, nicht die Sorgen, die wir uns machen, sondern Gottes Reich wird sich am Ende durchsetzen. Und Finally, wir bekommen auch noch einen Platz dabei. Mit euch will ich das Ganze erleben. Nicht schlecht, ne? Was Jesus alles in einem Satz sagen kann, was er da an Hoffnung mitgeben kann. Und dass das eine berechtigte Hoffnung ist, die wir mit dem Abendmahl verknüpfen, das macht Jesus daran deutlich, dass er nur 4 Tage später wieder mit seinen Jüngern zusammen ist. Und dazwischen war diese Kleinigkeit von Kreuz und Auferstehung. Wenn jemand solche Sätze sagt und einen Tag danach gekreuzigt wird und dann 3 Tage später wieder lebt, ich glaube, dann haben wir eine begründete Hoffnung. Davon an Ostern mehr. Das Abendmahl ist keine Henkersmahlzeit, auch wenn wir es manchmal da rein verwandeln. Das Abendmahl ist keine Henkersmahlzeit, sondern das Abendmahl ist Hoffnung pur in Brot und Wein. Jemand sagte letztens im Hauskreis so schön, wir kommen hier in der Epi fröhlich zum Abendmahl. Beschwingt vom Lobpreis, ne, hier liebes Lobpreisteam, beschwingt vom Lobpreis kommen wir nach vorne, wenn wir Abendmahl feiern. Das Abendmahl, das ist zwischen dem Rückblick und zwischen dem Rückblick auf das, was war und vor dem, was sein wird. Dies wird besonders deutlich in einem Wort, das manche von euch vielleicht auch noch aus der alten Abendmahlsliturgie kennen. Maranatha. Maranatha. Komm, Herr Jesus. Das ist nicht Latein, das ist auch nicht Griechisch, noch nicht mal Hebräisch, sondern das ist Aramäisch. Die Sprache, die Jesus gesprochen hat mit seinen Jüngern. Die Sprache von Petrus und Johannes und von all den anderen. Und genauso wie Hosianna und wie Amen hat sich das reingeschlichen bei uns in die Glaubenssprache. Und dabei kommt dieses Wort nur an 2 Stellen in der Bibel vor. Am Ende des 1. Korintherbriefs und ganz am Ende des Buchs der Offenbarung. Komm steht da drinne und Herr steht da drinne. Maranatha. Es ist nicht ganz klar, in welche Zeit man das übersetzen soll. Ob es mehr so eine Ansage ist, unser Herr ist gekommen beim Abendmahl, unser Herr ist gekommen, er ist jetzt wirklich da. Wir haben einen Vorgeschmack des Himmels, wenn wir nach dem Friedensgruß hoffentlich versöhnt hier beim Abendmahl sind. Oder ob es doch mehr ein Gebet ist, weniger eine Ansage, so ein Gebet, komm, komm, Herr Jesus. Man kann es in beide Richtungen verstehen, man kann es in beide Richtungen beten. Maranatha, komm, Herr Jesus. Lass uns mal gemeinsam sagen, oh, können wir es nochmal sehen, die Folie, wäre das so? Genau. Sprech mal diese Worte aus, Maranatha. Ihr merkt, was da für eine Kraft drin ist. Ne? In diesem kleinen, einfachen Wort, genauso wie in Jesus oder in Amen. Manchmal sind es diese kleinen, einfachen Gebete. Manche haben Probleme damit, groß mit freien Worten zu beten, aber umso wichtiger sind vielleicht solche kleinen, kraftvollen Gebetsworte wie Maranatha, komm Herr Jesus. Wenn du das am Abendmahl oder sonst betest, dann richtest du deinen Blick aus, weg von dieser Welt, hin auf Gottes Möglichkeiten. Ja, Jesus kommt wieder. Wir leben in einer Welt, die so verfahren ist. Gerade auch jetzt in dieser Woche mit den Anschlägen wieder in Moskau, mit so viel Bösem, aber auch an so vielen anderen Orten, vielleicht auch in deinem Leben. Aber die Bibel sagt uns, das Böse wird aufhören. Es wird aufhören, auch nur zu zucken. Und am Ende steht dann das Hochzeitsfest zwischen dem Lamm und seiner Braut. Seit 14 Tagen haben wir geklärt, das Lamm, das ist Jesus, und die Braut, das seid ihr. Egal ob Mann, ob Frau, als Gemeinde sind wir die Braut von Jesus. Und wir werden das allerletzte, das nie endende Abendmahl miteinander feiern. Perfekte Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Wir gönnen uns nochmal auf ein paar Worte aus der Bibel zu hören, aus dem Buch der Offenbarung, wo von diesem letzten, dem allerletzten Abendmahl gesprochen wird. Offenbarung Kapitel 19. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach, Halleluja, die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerächt, das ihre Hand vergossen hat. Sagen wir einfach mal hier, das ist das Böse. Und sie sprachen zum zweiten Mal, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich, schreibt Johannes, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Das wird die Atmosphäre beim letzten Abendmahl sein. Beim allerletzten Abendmahl. Viel Lobpreis, voller Freude, unglaublich viele Menschen. Und wenn ich das hier richtig lese, wird es nicht ganz leise sein. Darauf gehen wir zu. Auf dieses gigantische Ereignis. Darauf gehen wir zu. Das ist das himmlische Bild, was bei jedem Abendmahl, was wir feiern, irgendwie im Hintergrund steht. Wenn wir das Heilig, Heilig singen oder Maranatha sprechen, dann machen wir das durch Worte deutlich. Aber ich finde es auch bewegend, manchmal in ganz anderen Zusammenhängen das zu spüren. Bei Krankenabendmahlen, wenn ich zu Hause bei jemandem bin oder im Seniorenheim in Zimmern, an Sterbebetten, wenn wir da Abendmahl feiern. Manchmal sieht es da ja wirklich hoffnungslos aus. Aber dann beim Abendmahl, da blitzt Hoffnung durch. Einer neuen, einer kommenden Welt, wo wir uns wiedersehen und wo Leid und Tränen, wenn überhaupt, nur noch Schatten der Vergangenheit sind. Der Tag wird kommen, sagt Jesus, da ich mit von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, mit der ich schließen will. Ich will sie trotzdem erzählen, weil sie so schön ist. Eine alte Frau, die sprach mit ihrem Pastor mal über ihre Beerdigung. Und dieser Pastor, der war erstaunt zu hören, dass diese Dame sich etwas wünschte. Sie sagte, Pastor, ich habe einen Wunsch. Wenn ich sterbe, möchte ich gerne bei der Beerdigung mit einem offenen Sarg da liegen. In Ordnung, kein Problem. Und ich möchte gerne etwas in der Hand haben. Und das seht ihr jetzt hier auf dem Beamer wahrscheinlich gleich. Eine Gabel. Entschuldigen Sie, warum möchten Sie eine Gabel in der Hand haben, im Sarg? Ja, wissen Sie, bei uns gab es früher immer sonntags zum Nachtisch ein Stück Kuchen. Und wenn diese Gabel da lag, dann wusste ich, das Schönste, das steht mir noch bevor. Und daran sollen sich die Leute erinnern. Das Schönste, das steht uns noch bevor. Das Beste, das kommt noch, könnten wir auch sagen. Das Beste kommt noch. Darauf bereitet uns jede Abendmahlsfeier vor. Maranatha, unser Herr kommt. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir uns bei jedem Abendmahl darauf freuen dürfen, dass du kommen wirst. Und dass du eine große und eine helle und eine wunderbare Zukunft für jeden von uns und für deine ganze Welt planst. Du machst einmal alles neu und wir dürfen mit dabei sein. Danke, Herr Jesus. Amen.